und herzlich willkommen zum Off the Path Podcast. Jede Woche zeige ich dir hier spannende Erlebnisse und Reisen und heute nehme ich dich mit auf eine ganz besondere Reise nach Ruanda. Mein Gast ist Franziska. Sie ist Studentin der Friedens- und Konfliktforschung und hat das Land aus einer faszinierenden Perspektive erlebt. Mit einem geschulten Blick für die politischen und gesellschaftlichen Facetten, die viele von uns oftmals nur aus der Ferne kennen, beziehungsweise eigentlich erst im Nachhinein. In unserem Gespräch teilt sie ihre Erfahrungen und gibt spannende Einblicke in die Reisestopps, die sie ausgewählt hat. Von Kigali und dem bewegenden Genocide Memorial bis zum beeindruckenden Nyungwe-Regenwald und den Vulkanen im Norden. Was mich an Franziskas Erzählungen besonders beeindruckt hat, ist, wie sie das Land abseits der gängigen Klischees erlebt hat. Wir neigen ja oft dazu, Afrika als ein Land zu sehen. Ne? Da gibt es übrigens auch ein sehr, sehr spannendes Buch mit dem gleichen Thema. Also Afrika ist kein Land. Und wir machen dabei keinen Unterschied, über welches Land wir gerade da sprechen. Ne? Also wir sprechen über die, Bissau, wie über Ruanda und Südafrika, also als wenn das alles eins wäre. Ne? Aber Franziskas Eindrücke zeigen ganz klar, wie einzigartig und vor allem wie fortschrittlich Ruanda ist und wir das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch über ein Land, das nicht nur landschaftlich, sondern auch gesellschaftlich eine sehr starke Entwicklung erlebt hat und am Ende vielleicht sogar auch dich überraschen wird. Also mich hat es auf jeden Fall. Und vielleicht überlegst du ja irgendwann mal nach Ruanda zu reisen. Vor allem ist es ja auch für das Gorilla-Tracking bekannt. Wenn das so ist, dann haben wir hier im Podcast übrigens eine eigene Folge dazu. Diese Folge ist eher dafür da, um zu erfahren, was es noch so zu erleben gibt. Schließlich willst du vielleicht deine Zeit vor und nach dem Tracking mit anderen Erlebnissen füllen. Lass dich also gemeinsam auf dieser Reise inspirieren und Ruanda aus neuem Blickwinkeln entdecken. Ganz viel Spaß mit Franziska und Ruanda. Hallo und guten Morgen von einem Krankenlager ins nächste. Franzi, wie geht's dir? Hi.
Hallo. Soweit geht's mir eigentlich ganz gut. Das ist mal so ein bisschen angeschlagen. Ich habe jetzt auch schon die Stimme geölt mit gutem Ingwertee. Mal schauen, wie lange ich es oder den nächsten Hustenanfall aushalte. Aber sonst geht's mir gut.
Sehr schön. Wenn du hustest, spreche ich. Und wenn ich huste, sprichst du. Ansonsten haben wir noch so einen Mute-Button, den ich immer mal wieder betätigen werde, wenn ich niesen muss oder so. Aber ich glaube, wir schaffen das schon. Wir machen jetzt ein ganz cooles Gespräch. Wir sprechen über deine Reise, die du dieses Jahr im Sommer gemacht hast. Und zwar warst du in Ruanda und Uganda. Sehr interessante Länder, die noch nicht so oft hier im Podcast präsent waren. Und ich glaube, das sind auch Länder, von denen viele Leute sich nicht vorstellen können, wie sie sind. Und ich habe rausgelesen, dass auch du hier und da etwas überrascht warst über das, was du vorgefunden hast. Lass uns anfangen. Wie bist du darauf gekommen? Warum hat dich die Region, das sind ja zwei Nachbarländer, interessiert?
Ja, dafür muss ich nämlich ein bisschen länger ausholen. Ich war nach dem Abi schon ein Jahr in Kenia und hatte einen Freiwilligendienst gemacht. Und da kam so ein bisschen auch die Idee her, Friedens- und Konfliktforschung dann am Ende zu studieren. Das ist mein Master, einer der Master, die ich mache. Und dann war so mein regionaler Fokus schon immer so Sahara-Afrika. Also ich habe meine Bachelorarbeit über Kenia geschrieben. Ich habe eine Konfliktanalyse zum Thema Medieneinfluss in Genozid in Ruanda geschrieben. Also immer wieder so thematisch war so Sahara-Afrika immer Thema. Und dann ging es dahin, dass ich halt für den zweiten Master mir überlegen musste, in Anführungsstrichen, wo mache ich mein Praktikum? Und hatte dann überlegt, das halt in Tansania zu machen, musste das wegen dem Corona noch einmal verschieben und habe dann das dieses Jahr noch mal in Angriff genommen. Also bin im April nach Tansania geflogen für 3 Monate und habe dort ein Praktikum gemacht und habe parallel auch meine Masterarbeit angefangen und war dann so, okay, wenn ich wieder zurückkomme nach Deutschland, habe ich noch ein, zwei Monate bis zur Abgabe der Masterarbeit und wollte mir sozusagen zum Abschluss des Masters, auch einfach, weil das ein langer Zeitabschnitt ist, gewesen ist, etwas schenken. Und war dann so, okay, materielle Sachen, klar, da gibt es auch Dinge, die ich gerne hätte. Aber für mich war schon immer dieses neue Orte entdecken und irgendwo eintauchen schon immer das, was mich am meisten bereichert hatte, da auch am meisten erfüllt hat. Genau. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wo geht's hin? Und dann habe ich gedacht, okay, nochmal so sehr weit wegfliegen, in eine komplett andere Region, besonders weil ich auch die Idee hatte, das komplett alleine zu machen, ist vielleicht nicht ganz so das, was ich mir vorstellen kann, weil das auch mein erster großer Solo-Trip außerhalb von Europa war. Und ich da nicht unbedingt so einen Background hatte. Dann habe ich gedacht, okay, du bist schon 3 Monate in Ostafrika, du hast schon dieses Gefühl für vielleicht die Region, weil sich die Länder, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, so in bestimmten Sachen schon sehr ähnlich sind. Und habe dann gedacht, okay, dann auf jeden Fall Ruanda, weil es halt einfach auch ein Land ist, was in unserem Studium eigentlich immer vorkommt. Also dieser Genozid, der in Ruanda passiert ist, 1994, ist halt immer Thema. Und das hat sich halt dieses Jahr ist der 30. Jahrestag. Und dadurch halt nochmal besonders in der Presse. Und ich habe dann auch, also mich dazu dann entschieden und war dann, okay, welches andere Land dennoch. Und dann bin ich halt dazu gekommen, ob hier in Ostafrika Visum zu nehmen und halt Uganda noch mit dran zu führen sozusagen an die Reise, weil man dann halt einfach sehr einfach in den Ländern reisen kann. Und Kenia kannte ich halt durch mein Jahr schon sehr gut. Da sind wir sehr viel gereist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Und besonders, weil halt auch einfach Burundi, was auch noch in der Nähe ist, oder der Kongo, das sind halt einfach Länder, die sind sehr, sehr unsicher. Da passiert sehr, sehr viel so an Dynamik und gewaltvolle Ausschreitung, wo ich dann gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich meinen Eltern das antun kann, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie dorthin. Und Ruanda ist auch eins der sichersten Länder in Afrika. Tatsächlich, also wird halt auch so gelistet. Und habe dann auch gedacht, okay, Ruanda ist relativ klein, da kannst du einfach, weil ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin, relativ gut mit dem Bus umherfahren und bist halt auch nicht immer in der Bedrängnis, dass du nachts in einem neuen Ort ankommst, wenn es Verspätung gibt zum Beispiel und du kennst dich nicht aus. Und was auch noch dazu kommt, ist, besonders für Uganda, ist der Viktoriasee. Also ich war in Kenia am Viktoriasee, ich war in Tansania am Viktoriasee und dann war ich so, okay, ich möchte sozusagen das Dreieck irgendwie voll vervollständigen für mich und auch nochmal die ugandische Seite sehen. Und für die Vorbereitung, also ich habe halt einen sehr bekannten Reiseführer, Nomi Planet, den East Africa Führer halt genommen, der auch letztes Jahr neu rausgekommen ist, weil ich gedacht habe, naja, nach Covid ändern sich ja auch bestimmte Sachen in Ländern und dann war das auf jeden Fall etwas Gutes und besonders auch auf Englisch, weil man dann halt auch einfach mal Menschen das zeigen kann oder so, dass sie halt auch sozusagen sehen, okay, da bin ich eigentlich hin. Habe mich dann halt mit den Impfungen beschäftigt, was einfach auch einige sind, also das darf man auch nicht unterschätzen und ich möchte ja auch nochmal sagen, es ist super wichtig, eine Tollwutimpfung zu haben, weil viele der Länder ja den Lebendimpfstoff nicht haben und du dann halt innerhalb von 48 Stunden eigentlich nach Deutschland zurück musst, wenn du diese Dreifach-Vorimpfung nicht hast. Das ist etwas, was viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, wenn man so in Deutschland ist, wo ja Tollwut eigentlich, das ist ja gar kein Thema. Dann für mich war sehr wichtig eine Haftpflichtversicherung fürs Gepäck, also für den Fall, dass in Ruanda oder Uganda was abhandeln konnte, dass das halt auch versichert ist oder man zumindest da was zurückbekommt. Aus Erfahrungen aus Kenia kann das halt einfach mal passieren, dass man beklaut wird und was dann einfach ja für mich wichtig war, dass der Laptop dann vielleicht auch es nicht ganz so doll weh tut. Und ich habe dann einen Gabelflug gebucht, bevor ich nach Tansania geflogen bin. Also bin halt aus Dar es Salaam, dort, wo ich das Praktikum gemacht habe, nach Ruanda geflogen und habe mir überlegt, ob hier, welche Zeit ist eigentlich die beste Reisezeit. Und da ist halt für beide Länder so Juni bis August oder Dezember bis Februar, weil es einfach die trockenste Zeit ist. Besonders wenn man zum Beispiel Gorilla-Trekking machen möchte, dafür sind ja beide Länder bekannt. Und habe mir dann schon, bevor ich nach Tansania gereist bin, so eine grobe Reiseroute überlegt, auch in Ruanda und Uganda, also so welche Länder ich bereisen möchte, oder also nicht Länder, sondern welche Städte ich in Ruanda und Uganda halt sehen möchte, was ist so mein Fokus. Und hatte dann mal ein bisschen spontan unterwegs und habe halt wirklich für Kigali, also die ersten drei Nächte, das halt aus Tansania rausgebucht und die anderen Unterkünfte tatsächlich am Flughafen in Nairobi, also während meines Gabelflugs, weil ich 5 Stunden Aufenthalt hatte und ich wusste, was ich machen soll, und habe dann die Reise sozusagen für Ruanda tatsächlich geplant. Und hauptsächlich habe ich Booking.com in Ruanda verwendet und Airbnb in Uganda. Lag einfach daran, dass das Airbnb tatsächlich günstiger war in Uganda als die Hotels. Also das war der Grund. Und ja, das ist sozusagen einmal das Grobe, so wie ich an die Reiseplanung rangegangen bin.
Du hast wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also das sind jetzt 9 Minuten, die ich jetzt, eigentlich könnte ich jetzt das restliche Gespräch mit diesen 9 Minuten füllen, weil ich ganz viele Zwischenfragen dazu habe. Aber lass mich mal ein paar Fragen dazu stellen, bevor wir weitermachen zu der Reise selbst. Und zwar eine Sache, die gerade neu für mich war, ist das Ostafrika-Visum.
Ja.
Vielleicht kannst du mir noch mal dazu was sagen. Ist das scheint für mehrere Länder zu gelten. Das heißt, du meldest dich an beziehungsweise holst du dieses Visum, und welche Länder, weißt du gerade zufällig, oder googelst gerade, welche Länder gleichzeitig dafür gültig sind?
Also es ist das ist ein 100-Dollar Visum und das ist ein More-Entry-Visum. Also das heißt, man kann zwischen den Ländern so oft hin und her reisen, wie man halt möchte. Ist meiner Meinung nach ein 90-Tage-Visum, soweit ich das weiß. Und es ist Kenia, Ruanda und Uganda mit dabei, Tansania irgendwie nicht. Also ich weiß auch nicht wieso. Und es ist tatsächlich auch ein E-Visum. Und man muss, was man dazu sagen muss, wenn du über den, soweit ich das verstanden habe, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mein Visum war nicht ausgestellt zum Zeitpunkt meiner Ausreise und war dann bei der ruandischen Botschaft in Tansania und habe auch mal nachgefragt, woran das liegt. Also weil normalerweise sind ja E-Visen, das ist ja ein 5-6-Tage-Ding und dann hast du das Teil. Aber da hat es irgendwie nicht geklappt. Und die meinte dann, es ist tatsächlich so, dass wenn du auf dem Landweg einreist, dann musst du es praktisch auch in dem Land beantragen. Also du kannst praktisch auswählen, über welches Land du das beantragst. Aber wenn du über den Landweg gehst, dann ist es wichtig, dass das Land auch der Aussteller sozusagen ist, wo du als erstes einreist über den Landweg. Mhm. Das war bei mir nicht der Fall. Und das war dann auch, als ich in Ruanda am Flughafen stand und gesagt habe, hier, ich habe das alles schon bezahlt, irgendwie ist mein Visum nicht da, war das gar kein Problem. Die haben dann online nachgeguckt, haben gesehen, okay, ich habe bezahlt, ich habe beantragt, und dann hatte ich nach 10 Minuten das Ding auch in meinem Reisepass drin. Also das ist auch kein Problem, wenn das halt dann noch nicht da ist. Ich hatte da erst so ein bisschen Schiss, dass ich dann halt im Bahnhof stehe und das Visum irgendwie nicht bekomme, aber die waren sehr, sehr entspannt. Ich hatte mir dann auch noch US-Dollar eingepackt für den Fall, dass ich halt nochmal zahlen muss, wenn das jetzt gar nicht klappt. Aber das war wirklich sehr unkompliziert, und auch zum Beispiel, ich bin ja dann zwischen Ruanda und Uganda zu Fuß über die Grenze gelaufen, und auch das war gar kein Problem. Also das war wirklich sehr unkompliziert, was das Visum angeht.
Okay, sehr cool. Wusste nämlich gar nicht, also ich weiß, dass ist ja die Rede davon ist, ein überregionales sowas wie die EU für Afrika zu kreieren in Zukunft, und wo dann halt quasi also visafreies Reisen für hauptsächlich die Einheimischen halt vor Ort ist, aber sowas wie ein Schengen-Visum, was wir ja in Europa haben oder in der EU haben, dass wir das einführen wollen. Aber das ist vielleicht der erste Schritt dazu. Mal schauen, wie das da weitergeht. Ansonsten gibt es halt eben noch die einzelnen Visa vor Ort. Du hast jetzt noch die Tollwutimpfung angesprochen. Gibt es noch weitere Impfungen, die empfehlenswert sind für die Länder?
Also ich habe noch, das hatte ich aus Kenia noch, die Gelbfieberimpfung. Mhm. Die war besonders wichtig, weil zum Beispiel in Tansania das Problem ist, Sansibar ist ja teilautonom und sagt, dass das Festland Tansania Gelbfiebergebiet ist, Risikogebiet ist. Und theoretisch darfst du nicht nach Sansibar einreisen vom Festland aus, wenn du keine Gelbfieberimpfung hast. Mhm. De facto bin ich nicht kontrolliert worden, aber es ist halt so ein Punkt, wo gesagt wird, okay, dafür brauchst du es und ich hatte es halt eh. Dann natürlich Hepatitis-Impfungen sind wichtig. Auch nochmal generell so Masernumsröteln, die Impfung. Ich habe auch eine Cholera-Impfung gemacht. Da ist die Welt geteilt, ob das halt wirklich, also es gibt, wird gesagt, dass die Impfung kann auch unter Umständen bei anderen Durchfallerkrankungen helfen, also dass man die dann halt weniger bekommt, aber das ist sehr stark umstritten. Das war nur für mich, ich bin halt so jemand, also in Ostafrika werden Menschen weißer Hautfarbe Musungu genannt, in jedem der Länder, also wirklich in Ruanda, Uganda, Tansania und Kenia, und ich habe halt ein Musungu-Stomach. Also ich werde super schnell ist bei mir was mit dem Magen. Deswegen, also ich reise auch nie ohne Imodium in solche Länder, einfach um nicht den ganzen Tag auf der Toilette zu verbringen im Notfall. Toi, 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 dieses Mal bin ich halt wirklich 4 Monate ohne irgendetwas am Magen durchgekommen. Ich war hellauf begeistert. Aber genau, das sind halt so Sachen, wo man auf jeden Fall gucken sollte. Und halt ein Hinweis ist auch noch Malaria. Also in Ruanda, weil es teilweise sehr hoch und relativ kalt ist, gibt es Gebiete, wo Malaria kein Thema ist, aber besonders in Uganda und in dem Murchison Falls National Park, wo ich dann auch war, ist zum Beispiel auch die CC-Fliege ein Thema. Das heißt, man muss wirklich ein sehr, sehr gutes Mückenspray mitnehmen. So, weil man kriegt das halt, die lieben Mückenspray, schwarze.
Mückenspray, dass dir die Haut wegätzt.
Ja, genau, so eins. Und am besten nicht rasieren in der Zeit, weil das ist ganz schlimm, wenn man das da aus Versehen dann drauf bekommt. Aber es ist halt, diese CC-Fliege, sie liebt schwarze Sachen und sie liebt grüne Sachen. Und das Outfit, was ich gerade anhab, war auch mein Reiseoutfit sozusagen im Murchison Falls National Park. Und dann war ich so, oh, upsi. Und dann, also es geht nicht anders. Man muss sich halt wirklich einschmieren für meine Haltung, weil das ist halt einfach, also ich bin schon risikofreudig, also ne, so mit dem, was ich so an Reisen mache, aber halt auch nicht, dass ich jetzt sage, okay, Risiken, die ich vermeiden kann und sehr gut vermeiden kann mit so etwas wie einem Mückenspray, nehme ich dann in Kauf, genau.
Mhm. Du hast vorhin schon einmal den Genozid angesprochen, ist auch ein wichtiges Thema, denn das ist so eines dieser jüngsten Genozide, ne? Ich glaube, 1994 hat der stattgefunden, ist also jetzt genau 30 Jahre her, und hat damals gestartet, wenn ich das richtig im Blick habe, mit dem Abschuss der Präsidentenmaschine damals, und darauf folgten in wenigen Monaten, sind irgendwie so zwischen 800.000 und 1 Million Menschen gestorben. Wie war das? Du warst auch im Museum, im Memorial. Wie wird mit diesem Thema umgegangen und wie sieht das Land oder die Gesellschaft, die Menschen, wie gehen die damit um?
Also zum einen muss man dazu sagen, dass es halt auch noch aus der Kolonialzeit halt einfach kommt, wo die Tutsi bevorzugt worden sind. Und das hat sich dann halt nach der Unabhängigkeit sozusagen gedreht, dass die Hutu an die Macht kamen und die Tutsi dann halt sozusagen diesen Völkermord begangen haben. Und zum einen ist es halt so, dass daraus der oder dieses mit diesem Umgang der Nationalstolz auch ein Stück weit in Ruanda sozusagen, das ist der Grundstein. Also dieses so, wir wollen das nicht nochmal, was auch bedeutet, dass praktisch die Ethnizität, also ethnische Zugehörigkeit, komplett mehr oder minder ausgelöscht worden ist. Also es wird jetzt nicht mehr von Hutu und Tutsi und eine Minderheit ist auch die Twa, wird davon nicht mehr gesprochen, sondern dann ist halt Ruanda oder Ruanderin. Und es wird sehr stark auch darauf sozusagen das gelegt, dass sie halt unfassbar viel Erinnerungsarbeit geleistet haben und das immer noch tun. Also es ist halt wirklich, du kommst in Ruanda, selbst wenn du es versuchst, nicht dran vorbei an irgendwelchen Erinnerungsorten. Also es gibt so ein Schild, das ist grau mit einer Zeichnung von einem Streichholz, einer Flamme auf einem Streichholz in Weiß, sozusagen so wie mit Feinliner gezeichnet. Und das ist das Symbol für den Genozid sozusagen. Also an jedem Ort, wo dieses Schild hängt, gibt es einen Erinnerungsort, einen Ort, wo zum Beispiel auch ein Massaker passiert ist. Und wirklich durch fast jeden Ort, den ich gefahren bin, und ich bin ja auch viel über Land gefahren, gibt es so eine der Plaketten. Und es ist auch etwas, wo die Menschen sehr stark drüber sprechen. Also ich hatte zum Beispiel einen Tourguide, der zu mir gesagt hat, es gibt eigentlich keine ruandische Familie, die nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen ist. Also es gibt das einfach nicht. Jeder kennt irgendwie einen Onkel, eine Tante, die halt in dem Genozid umgekommen ist, die betroffen waren, wo sehr viel Gewalt passiert ist. Und zum anderen ist halt auch, dass zum Beispiel Paul Kagame, also der jetzige Präsident und auch der Führer der Rebellentruppe, die sozusagen diesen Genozid, also verkürzt gesagt, beendet hat, total befeiert wird. Also der einfach zum Beispiel in der letzten Wahl, die war tatsächlich Ende Juli diesen Jahres, der hat 99% der Stimmen bekommen. Was man dazu sagen muss, er ist natürlich auch ihm wird Manipulation von Wahlen vorgeworfen, dass die Opposition unterdrückt wird und dass er Einflussnahme auf andere Länder nimmt. Also Ruanda wird zum Beispiel regelmäßig beschuldigt, sich militärisch und politisch in die Konflikte im östlichen Kongo halt einzumischen, was halt zu einer Destabilisierung der gesamten Region führt und was dazu dann führt, dass Ruanda tatsächlich Ressourcen aus dem Kongo sich sichert, also da rausholt und dann als eigen deklariert und verkauft. Also das wird ihm vorgeworfen. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille natürlich. Auf der einen Seite ist Ruanda super stabil, super sauber. Also ich habe noch nie so ein sauberes afrikanisches Land besucht, tatsächlich. Es ist unfassbar gut von der Infrastruktur. Also die Straßen sind top, wirklich top. Die Stadt Kigali selber ist halt auch unfassbar interessant selber. Also es gibt halt Mülltrennung, also wirklich so diese langgezogenen Mülleimer, die wir so von der Deutschen Bahn kennen, stehen da in der Stadt verteilt. Es gibt eine Fußgängerinnenzone mit kostenlosen WLAN, wo man denkt, okay, man ist gerade in einer europäischen Stadt unterwegs. Alle Autofahrer halten sich an Verkehrsregeln. Motorradfahrer oder Motorradtaxi ist ein gängiges Fortbewegungsmittel in Kigali, weil es einfach sehr hoch und runter geht, dass so Motorrad-Rikschas zum Beispiel, ich glaube, die hätten sehr stark zu kämpfen dort, deswegen Motorradtaxi. Und die haben immer einen Helm für die Kundinnen dabei und sind da auch sehr stolz drauf, dass sie das halt haben. Es gibt zum Beispiel am ersten und am dritten Sonntag im Monat autofrei in Kigali, also da fährt kein Auto. Und das sind halt Sachen, die man auf der einen Seite halt sieht. Also es ist ein sehr grünes Land, sehr, sehr sauber. Auf der anderen Seite ist halt dieses Thema Opposition und auch Pressefreiheit ein großes Thema.
Ja, so, aber ich meine, halt so das ist, wie du sagst, also ich glaube, du hast mal in deinem Text hast du geschrieben, das ist fast wie in Deutschland. Also ja. Du hast geschrieben, dass du es nicht erwartet hättest und dass du dich halt wirklich hier und da an Deutschland erinnert hast. Vor allem bei der Mülltrennung und wie gut organisiert alles ist, wie sauber es ist und wie freundlich die Menschen. Und es ist natürlich auch etwas, was du jetzt, weil wir ja immer diesen Fehler machen, also allgemein, dass man ja diesen Kontinent immer über einen Kamm schert, dass Elfenbeinküste das gleiche ist wie Ruanda und Südafrika das gleiche ist. Also das ist ja, und das ist ja auch Teil der oder ein Überbleibsel der Kolonialzeit, ne? Da wurde einfach alles ausgenommen und wir haben diesem ganzen Kontinent sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Und auch heute noch wird ja in der Schule wird ja ganz wenig über Afrika gesprochen und wir vergleichen, also es ist alles gleich. Und das ist deswegen ist es schön, wenn Gäste hier sind, wie du es jetzt bist, die sagen, hey, nee, das ist übrigens entweder also viel besser, beziehungsweise sogar das hört sich fast moderner an, als es in manch deutscher Stadt ist.
Ja, also es war auf jeden Fall sehr interessant, das einfach zu sehen. Also ich habe das im Reiseführer halt gelesen. Ich habe diese Clean-Updates sonntags auch selber nicht miterlebt, weil ich den Sonntag dann gar nicht in Kigali selber war oder dann nicht so stark drauf unterwegs war. Aber für mich war es auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt's.
Alles gut, ich spreche einfach dazu weiter, während du trinkst und hustest. Denn du hast gerade die Clean-Updates gesagt. Jeder erste und dritte Sonntag im Monat, da muss sauber gemacht werden. Und ich habe gesagt, muss. Es ist verpflichtend für alle 18- bis 65-Jährigen, sich daran zu beteiligen.
Genau, also es ist
mega geil.
Der letzte Sonntag im Monat. Okay. Erster und dritter ist immer nur autofrei.
Ach, autofrei, so war das, genau. Der letzte Sonntag des Monats ist, wir machen unser Land sauber.
Ja, genau. Und das ist halt auch überall. Und das ist auch zum Beispiel bezeichnet, dass in Kivu, am Kivusee, das allererste Umweltmuseum in Afrika steht, zum Beispiel. Ne? Also ja. Das zeigt auch schon so ein bisschen, was das Land halt ist. Und hat halt auch schon seit zum Beispiel 2008 Plastiktüten verboten, 2019 Einwegplastik.
2008 Einwegtüten?
Ja, Plastiktüten.
Okay, krass. Okay. Wow. Wann wurden in der EU Strohhalme und Einweg, das wurde doch gerade erst verboten. Vor zwei Jahren, drei Jahren.
Ja.
Krass, 2008.
Ja.
Das ist ja irre. Also das ist ja so krass fortschrittlich. Und ich denke mal, ich kann mir so vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt gerade sagt, so ja krass, das ist ja voll der Einschnitt, also voll die Bevormundung, dieses Saubermachen der Leute. Aber ich denke mir irgendwie so, nee, das ist ja wirklich total geil, weil in Deutschland brauchen wir das ja auch. Wir machen ja nicht freiwillig, die meisten machen ja nicht freiwillig irgendwie die Straßen sauber.
Ja. Und ich glaube halt auch in Ruanda insbesondere ist ja auch Ruanda ist ja bekannt für das Grün.
Ja.
Ruanda ist ein sehr grünes Land und wirtschaftlich profitiert es natürlich davon, ne, von dem Tourismus, der dort ist, der diese Natur auch einfach sehen will, diese super reiche Natur auch. Wo das dann halt auch einfach noch weiter mit einzahlt, ne? Wenn dann das ganze Land einfach sauber und ordentlich ist. Und es ist halt auch einfach so, dass ich auch gesehen habe, dass dieses es sauber halt nicht nur in Kigali sauber ist, sondern dass es halt wirklich überall sauber ist. Auch am Kivusee war es sauber und so weiter. Und das ist etwas, was ich halt sehr interessant fand, dass dieses Sauberkeitsgefühl halt einfach sehr sich unfassbar durchzieht. Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, so als positive Erfahrung, ist halt auch einfach, dass ich mich in Ruanda sehr, sehr sicher gefühlt habe, auch sehr, sehr sicher als Frau, die alleine reist und auch noch weiß ist. Das kommt ja auch noch oben drauf. Also ich gehöre ja nicht zu der Mehrheit der Gesellschaft. Ich falle halt einfach auf. Ne? Also das ist halt einfach dieses, du kannst nicht in der breiten Masse einfach untergehen, sondern du wirst halt bemerkt. Ne? Du wirst bemerkt und auch für mich war das halt auch ein großes Thema. Also ich bin auch schon, ich habe eigentlich immer darauf geachtet, weil ich die Regel habe ich aus Kenia mitgenommen von meiner Gastmutter dort und internalisiert. Wenn es abends dunkel ist, bewege ich mich alleine nicht mehr auf irgendeiner Straße. So, das ist, für mich ist das Gesetz. So. Mhm. Und ich hatte es dann ein, zwei Mal, wo es dann halt nicht anders ging, dass ich halt im Halbdunkeln irgendwo angekommen bin oder wo es dunkel geworden ist. Und man muss halt auch dazu sagen, je näher man am Äquator ist, desto schneller ist dieses helle Dunkel einfach. Ne? Also da hat man nicht diesen Übergang, den man aus Deutschland kennt, dass es irgendwie noch so eine Stunde lang braucht, bis die Sonne halt untergegangen ist, sondern da ist es halt wirklich, also zack, dunkel.
Ein Lichtschalter.
Genau, es ist wirklich wie ein Lichtschalter. Und ich habe dann immer Hilfe bekommen, Menschen haben sich sehr um mich gekümmert. Ich bin zum Beispiel einen Tag, da war ich in Nyanza. Das ist dort, wo der Königspalast steht, der ruandische, also weil Ruanda lange, lange Zeit ein Königshaus hat, hat das auch immer noch, nur der König sitzt mittlerweile in Großbritannien und hat halt keine Bedeutung mehr für das Land. Und dort, das wusste ich halt nicht, bin ich halt aus Versehen in eine Rallye gelandet. Also in die ne, in einer
also keine Autorallye, sondern eine Kundgebung, also eine genau. Protest.
Genau, also nicht Protest, sondern halt ja. Eine Wahlveranstaltung ja. Für die Partei von Paul Kagame. Und die hatte sich dann aufgelöst und es waren, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Straße, aber sehr, sehr viele. Und ich war halt die einzige Weiße, die da durchgedackelt ist. Und ich hatte halt schon so ein bisschen Schiss, weil aus Kenia kenne ich das halt ganz anders. Da sind so Rallyes und Proteste unfassbar, also es kann sehr schnell eskalieren. Und ich war so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ah nee, und ich kann ja auch kein Kenia-Ruanda. So, ne, das kommt ja auch dazu, dass die Sprachbarriere, dass man halt auch nicht mitbekommt, was passiert gerade um einen, über was unterhalten sich die Menschen und so weiter. Aber mir ist überhaupt nichts passiert. Ich bin dann, ich habe einen sehr schlechten Orientierungssinn manchmal und stand dann auf einmal irgendwo und wusste nicht, wie es weitergeht, also wie ich wieder zurück zum Bus komme. Und dann hat sich sofort ein Sicherheitsbeamter um mich gekümmert. Also die haben ja sehr häufig so für Hotels und so weiter Security Guards. Und der hat mich dann zur Busstation tatsächlich gebracht, weil ich dann so meinte, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich nach Hause, also wie ich da hinkomme. Und irgendwie hat Google Maps, hatte relativ gut funktioniert in Ruanda, auch so mit Wegen und auch in Kigali hat das immer gut geklappt. Aber irgendwie war es da in dem Moment ein bisschen irreführend. Und auch das hat funktioniert. Da wurde ich auch in Ruhe gelassen. Also klar, ich wurde angeschaut und wahrscheinlich haben sie sich auch gefragt, wieso ich da jetzt mitten in dieser Auflösung auch noch umherlaufe, wo ich gerade herkomme. Aber ja, also das war immer sehr, eigentlich immer sehr gut. Also weil dann auch immer Menschen eigentlich da waren, die dann mich unterstützt haben. Zum Beispiel hatte ich auch eine Situation, das wusste ich auch nicht, da stand ich in Kibuye am Kivusee und wollte mit dem Bus weiterfahren nach Busanze. Das ist dort, wo dann der Volcano National Park ist. Der ist sehr bekannt für Gorilla und ich weiß jetzt leider nicht den deutschen Begriff, Golden Monkey Tracking. Dort stand ich dann in Kibuye und war so, okay, jetzt kann ich los. Ja, stellte sich heraus, es fuhr in die Richtung, wo ich lang wollte, gar kein Bus, weil die Boarding Schools an dem Tag geschlossen haben. Das heißt, alle Kinder, die es irgendwie gab, wollten nach Hause. So. Und dann gab es keinen Bus und dann habe ich da gesessen und war dann so, okay, gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, über Kigali dann nach Musanze zu fahren. Was dann auch geklappt hat, war halt ein bisschen länger. Und als ich da so saß, hatte ich zum Beispiel auch ein Schulkind neben mir sitzen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendwie 5, 6, also noch sehr, sehr jung, der mir dann gleich seinen Saft angeboten hat und für mich dann auch geguckt hat, ob der Bus denn jetzt kommt und so weiter. Also so für mich so kleinere Aufgaben übernommen hat und auch immer wieder mir den Saft angeboten hat. Wo ich dann meinte, ich möchte nichts, ist alles gut, aber der immer wieder halt sozusagen mit mir interagiert hat, obwohl wir beide nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und es war einfach, es war sehr, sehr nett. Genau.
Ja, aber spricht für die Menschen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Und ich meine, du bist auch sehr, sehr viel ich wollte Bus und Bahn sagen, aber Bus gefahren. Du bist viel mit den Öffentlichen hin und her. Ich glaube, du hast jetzt gerade schon den Kivusee ein paar Mal angesprochen und den Volcano National Park. Das ist ja auch vor allem, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal. Volcano National Park ist ja quasi auch so Grenze zwischen Ruanda und Uganda. Gorillas hast du gerade angesprochen, Golden Monkeys, Goldmeerkatze.
Okay.
aber davor gibt es, glaube ich, auch den Ningwe Regenwald, wo du einen Ausflug gemacht hast, wo du gesagt hast, das war atemberaubend. Das war ein unglaublich geiler Ausflug, teuer, aber halt hat sich gelohnt. Ja. Kannst du davon ein bisschen erzählen?
Genau, also ich hatte so für mich überlegt, weil ich bin Studentin, ich habe ein Budget und habe dann gesagt, okay, ich möchte 2 große Sachen in jedem Land mehr oder minder zu machen oder halt auf jeden Fall 3 große Sachen. Ich wollte nochmal auf Safari gehen. Ich wollte auf jeden Fall im Volcano National Park wandern, weil ich bin auch sehr wanderbegeistert. Also ich ziehe zu Fuß dem Fahrrad vor. Hab dann, also genau, diese
noch,
2 Sachen. Genau,
way.
Noch.
Gucken, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir haben uns vor dem Vorgespräch über die letzte Podcast-Folge unterhalten, wo es darum ging, wo ich gesagt habe, diejenigen, die noch nicht gerne Fahrrad fahren, die haben noch nicht das richtige Fahrrad für sich gefunden.
Ja, genau. Und das waren halt so für mich so Sachen. Und dann habe ich halt von dem jüngeren Forest gelesen und hatte auch das Glück, dass jemand, mit dem ich in Tansania zusammengewohnt habe, dann nach Ruanda gereist ist und dort das PJ weitergemacht hat, also angehende Ärztin. Und die hat mir so ein bisschen Tipps gegeben, auch zum Beispiel, es gibt auch über WhatsApp gibt es eine Wandergruppe, die sich um Kigali einmal oder 2-mal im Monat trifft und halt wandern geht zusammen, also so Wanderausflüge anbietet. Und unter anderem habe ich da auch die Telefonnummer von einer Travel- und Tour-Agency bekommen, die halt solche Touren anbietet und unter anderem in den Jüngel-Regenwald. Und dort gibt es ein Canopy Walk, der 160 Meter lang ist und ungefähr 700 Meter über dem Regenwald halt ist. Und den habe ich halt gemacht. Und dazu muss man sagen, also so Höhen ist nicht so mein Problem. Aber das war wirklich eindrücklich, weil man halt oben drüber gestanden hat über dieser einfach unfassbaren Grünigkeit. Und ich kenne den Kakamega-Regenwald in Kenia, da bin ich durchgelaufen und das ist einfach etwas ganz anderes und da merkt man auch, wie laut Natur sein kann. Also ich finde immer, man sagt ja so, ne, wenn man Ruhe, Erholung braucht, geht man in die Natur. Aber Natur ist unfassbar laut eigentlich. Also wenn da sehr viele Tiere unterwegs sind, wenn Affen im Regenwald unterwegs sind, wenn Vögel im Regenwald unterwegs sind, das ist sehr laut. Also dieses einfach mal zu hören, was das überhaupt bedeutet, in einem Regenwald unterwegs zu sein und auch die Geräuschkulisse von Insekten, also für die Insekten, ne? So klein, aber so laut, und das ist unfassbar faszinierend.
Ist super interessant, dass du das sagst, weil für uns in Deutschland, ich glaube für die meisten von uns, Natur ist gleich Ruhe. Aber auch nur, weil wir fast alles ausgerottet haben, was halt in der Natur oder im Wald halt Geräusche macht. Es gibt halt eben nicht mehr so viel. Es gibt nicht mehr viele Insekten, es gibt nicht mehr viele große und kleine Tiere, es gibt keine, also ja, die Wölfe kommen jetzt zurück, aber es ist halt eben noch nicht mal ansatzweise das, was man eigentlich braucht. Sonst wäre das halt eben auch extrem laut. Und das Interessante ist ja auch, du hast gerade gesagt, Dschungel, du bist ja oben auf dem Canopy gelaufen. Also während du hast ja auch Safari gemacht, ne? In Uganda dann. Und in der Savanne, wenn du Safari machst, ist ja, sind die Tiere auf einer großen Fläche verteilt. Aber wenn du im Dschungel bist, sind die Tiere auf einer kleinen Quadratmeterfläche, aber in die Höhe verteilt. Das ist ja übereinander. Und wenn du halt unten, du bist in Kenia, bist du durch den Dschungel gelaufen, hast du quasi halt gesehen, was unten kreucht und feucht. Aber jetzt siehst du ja mal, was auf diesen ganzen verschiedenen Etagen los ist und wie sie sich alle arrangiert haben und das alles so richtig perfekt aufgeteilt ist. Es gibt die einen, die in der Mitte sind, die einen, die in der Krone unterwegs sind, andere, die sich auf dem Boden bewegen. Das ist Wahnsinn, wie die Tierwelt oder die Natur das so unter sich aufgeteilt hat, sodass niemand sich in die Quere kommt. Also alles in mehr oder weniger perfekter Harmonie.
Ja, also das ist auch wirklich eindrücklich. Und ich hatte auch, wir waren dann zu deinem Stück gefahren, zu dem Kamiwanzovu Waterfalls. Und das ist halt ein Trail, der geht ungefähr 3 Stunden, auch so, also durch eine Teeplantage, dann halt auch in den Regenwald rein selber. Und dann sehr steil runter, so wie das jetzt ist, wenn man zu einem Waterfall geht. Und das war sehr, sehr schön. Also ich, so Waterfalls und so weiter, das ist für mich einfach immer faszinierend und ich mag das total gerne. Und da habe ich halt auch nochmal so den Regenwald halt auch gesehen und auch zu dem Canopy Walk muss man auch so runtergehen. Und da sieht man halt auch nochmal sehr viel davon. Und auf dem Rückweg von dem Wasserfall sind wir dann halt auch wieder so hochgegangen und da war das dann, dass die Ranger waren 2 Stück, die halt für das nicht Gorilla-Tracking, aber die haben eine andere Affenart getrackt für dann den Abendwalk sozusagen. Also da gibt es unterschiedliche Touren, glaube ich, und die haben die getrackt und dann hat man gehört, dass eine nicht habituierte Gruppe der Tiere gerade sich irgendwie so 50 Meter weiter von uns aufhält und die haben halt, also es war auch sehr laut, da hat irgendjemand gegessen. Das war auch sehr spannend, aber natürlich kannst du dann nicht, wenn Affen, also große Affen, nicht habituiert sind, kann man sich denen ja nicht nähern, weil die unfassbar territorial sind und dann einen auch einfach angreifen. Und das will ja keiner, weil die Tiere sollen leben und wenn sie halt irgendwie Menschen angreifen, dann muss halt unter Umständen zur Schusswaffe gegriffen werden und das ist, also das hilft ja keinem, weder dem Menschen, der das Erlebnis hat, noch dem Tier. Genau, und für mich generell zu sagen, also ich habe weder in Ruanda noch in Uganda Gorilla-Tracking gemacht, einfach weil mir das, also das ist sehr, sehr teuer, also in Ruanda noch mal teurer als in Uganda. In Ruanda kostet alleine die Permit, also dass man das überhaupt machen darf, 1.500 US-Dollar. In Uganda ist es ein bisschen günstiger, glaube ich gerade bei 1.000 US-Dollar, soweit ich das weiß, aber das war überhaupt einfach zu viel Geld, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mehrere Erfahrungen machen und ich bin halt auch, ich muss gestehen, ich bin so eine Museumsgängerin, also ich gehe sehr gerne in Museen und war zum Beispiel auch in dem Genozidmuseum in Kigali, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Also ich war schon mal in Auschwitz im Museum, wo es ja auch um das Thema Genozid so geht und auf die Städte, wo der Genozid stattgefunden hat. Aber ich habe noch nie so ein gutes Museum gesehen. Also das ist unfassbar gut aufgearbeitet von der Kolonialzeit, Vorkolonialzeit, auch zum Beispiel die Rolle der Medien, wo ich mich ja auch im Studium mit beschäftigt habe. Also was können Medien eigentlich anrichten? Also so mit diesem, die haben halt sehr, sehr stark gehetzt in Ruanda.
Und das tun Medien heute noch. Medien haben nicht dazu gelernt. Ich habe heute Morgen in Radio Hamburg gehört, also heute ist ja der Tag der Wahl der Vereinigten Staaten und wie sie halt Kamala Harris als toll so gezeigt haben, also mit einem Audioausschnitt und halt den Trump halt wie den größten Vollidioten. Meine Meinung mal, sei mal dahingestellt, aber das ist halt einfach schon Hetze. Das ist halt eben nicht neutral.
Ja, es ist super schwierig und es ist auch da wurde das einfach nochmal sehr doll blättert, was da passiert ist, also welche Medien sich wie verhalten haben, was da wirklich auch gesagt worden ist unter Umständen. Und dann, was ich total, also ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Museum warst, wo es psychologische Begleitung gab. Also das wird tatsächlich in dem Museum in Kigali, gibt es psychologische Betreuung, die man in Anspruch nehmen kann.
Wie ist das? Also
es ist praktisch wie so ein, ich habe es nicht in Anspruch genommen, aber ich habe, dass halt sozusagen dort jemand ist, der psychologisch so ausgebildet ist, dass er Menschen, die sich in einer Ausnahmesituation befinden in dem Moment, weil das kann ja sehr, sehr triggernd sein und auch traumatisieren, weil auch aus der Traumaforschung, also ne, besonders für die Menschen, die dorthin gehen, weil das gehen ja auch Schulklassen hin und so weiter und so fort, also natürlich ältere Kinder, aber die kennen solche Geschichten ja, weil das ihre Lebensgeschichte ist von ihrer Familie. Dort gibt es dann halt eine Ansprechperson, auf jeden Fall. Und es gibt auch sehr, sehr viel Personal, die halt da stehen mit Taschentüchern bereit, und die auch immer gucken, wenn zum Beispiel jemand aus Einführungsfilm, nenne ich das mal, auch mit triggernden Bildern. Und dort ist auch immer jemand, der dann halt mit zum Beispiel rausgeht. Also ich habe gesehen, dass es dann einer Frau nicht gegangen ist nach diesem Film, wo dann halt auch das Personal dann hingeht und guckt, und mit der Person dann auch spricht, um herauszufinden, wie man halt der Person gerade was Gutes tun kann oder sie unterstützen kann in dem Verarbeitungsprozess oder in dem aufgetretenen Trauma. Das war für mich sehr eindrücklich, weil ich das einfach nicht so kenne aus Museen, in denen ich schon war, auch in Deutschland zum Beispiel nicht. Das ist halt eigentlich sowas, wie man sich das so vorstellt, ne? Weil jetzt so mittlerweile auch bei uns im Studium wird sehr viel über so triggernde Momente und wie geht man mit so vielen Schlimmen um. Also bei unser Studium besteht halt eigentlich wirklich nur daraus, schlimme Sachen sich durchzulesen. Also sehr viel.
Friedens- und
Konfliktforschung,
ne?
Ja. Genau. Also es ist halt, je nachdem, worauf man sich spezialisiert, sehr, sehr viele schlimme Sachen, die man sich durchliest. Und ich habe einen zweiten Master internationale Strafjustiz und da geht es halt um die großen Verbrechen. Also
du hast
um
aber gerade sehr viel zu lesen aktuell, ne?
Ja, da kann man sich sehr viel beschäftigen, leider. Und das ist halt etwas, ne, da wird auch geguckt im Studium, okay, wie geht man damit um? Oder es sind halt Fragen, die auch so mit Kommilitonen immer mal wieder gestellt haben, wie machst du das eigentlich? Wie gehst du damit um? Oder man sich halt ausgetauscht hat. Und das ist halt einfach, fand ich, unfassbar wichtig in dem Museum.
Ich finde das krass. Ich habe in Phnom Penh war ich im Genozidmuseum. Ist ja auch mal ein Genozid stattgefunden, der sehr krass war. Da habe ich Rotz und Wasser geheult, als ich da durchgelaufen bin. Da gab es nur einen Audioguide, der dir quasi erklärt hat, was du da gerade so siehst, wo du da gerade durchläufst. Das war wahnsinnig eindrucksvoll. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da tatsächlich psychologische Hilfe da geholfen hätte oder so gut gewesen wäre, ne? Das macht ja auch was mit einem. Ich war auch im Apartheid-Museum in Johannesburg, in Soweto. Da ist es ähnlich. Es ist einfach unvorstellbar, was mit den Menschen passiert ist.
Und das ist auch einfach dieses, also ich finde, die Räume, die mich im Genozidmuseum in Kigali am meisten betroffen haben, waren Fotos von den Opfern aufgehangen. Also ne, Familienfotos irgendwie, die die Familie noch hatten, Schwarz-Weiß-Bilder, teilweise Zeiger sind Farbe. Dann Kleidungsstücke, ich fand das schon in Auschwitz unfassbar schlimm, mich dann einfach für diese schiere Masse an Brillen zu stellen, die da ausgestellt sind von den Personen. Also dazu muss man natürlich sagen, Auschwitz oder der Genozid an der jüdischen Bevölkerung war ganz anders. Also der war viel stärker organisiert, als das in woanders stattgefunden hat, unter anderem. Na, also da war das halt wirklich teilweise die Nachbarn, die diesen Genozid begangen haben oder die ihre eigenen Nachbarn mit Macheten und so weiter annulliert haben, sage ich jetzt mal, ohne da weiter drauf einzugehen. Und das ist halt auch einfach eindrücklich. Also dieses wirklich zu zeigen, und das ist auch in dem Museum, der Genozid an der jüdischen, also der Genozid, der stattgefunden hat im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, wird angesprochen. Der Genozid, der in Kambodscha stattgefunden hat, wird auch angesprochen. Also so dieses, da wird auch gezeigt, was das für eine Art Genozid war und so weiter. Also das ist sehr auch übergreifendes Stück, und es gibt halt auch dann, dort sind auch Menschen beerdigt worden von dem Genozid. Also das sind halt dann so große Betonplatten, wo man dann weiß, okay, darunter sind jetzt die Menschen oder einige der Menschen begraben.
Ja, das ist schon krass. Auch nicht leicht, jetzt ehrlich gesagt, zu wechseln von diesem Thema, ohne jetzt unsensibel rüberzukommen. Denn genau. Du hast ja doch auch ein bisschen mehr erlebt. Du hast den Kivusee jetzt ein paar Mal angesprochen. Wir haben aber noch nicht richtig über den Kivusee gesprochen. Was hast du dort gemacht?
Ich war in Kibuya, und das ist praktisch sozusagen, also wenn man sich das vorstellt, also der Kivusee ist sozusagen wie so ein Schlauch, und das war also relativ mittig. Und das ist der Grenzsee zum Kongo. Und dort habe ich mich halt in Kibuya in einem Hotel eingelistet sozusagen und habe zum einen meinen Muskelkater auskuriert, den ich hatte von Jünger Forest, weil das habe ich den Tag davor gemacht. War dann in dem Umweltmuseum vor Ort. Und unter anderem habe ich eine Sonnenuntergangstour gleich am ersten Tag gemacht, also als ich angekommen bin, um einmal über den See zu fahren. Es gibt da Fischer, die rausfahren mit so speziellen Booten, die immer so zu dritt zusammengebunden sind. Und da sind die Netze da sozusagen zwischen. Und das habe ich mir halt angeguckt, wie die so rausgefahren sind. Und ich habe unter anderem auch eine Bootstour gemacht, wo es zu, also im Kivusee gibt es sehr, sehr viele Inseln, aber zu drei Inseln. Und besonders eindrücklich war da die Napoleon-Insel, die heißt so, weil die ein bisschen aussieht, dieser Hut von Napoleon. Und die ist bekannt dafür, dass dort eine riesige Kolonie von Fruchtfledermäusen, ungefähr 50.000 Stück, die aus dem Kongo dorthin emigrieren. Und die waren halt zu dem Zeitpunkt da und auch wieder dort. Natur ist unfassbar laut. Also diese 50.000 Tiere, die auf dieser Insel waren, es war eine Geräuschkulisse, ein Flattern. Das war total Wahnsinn. Also ich habe auch Fledermäuse, klar, man kennt das so aus dem, als Kind war ich auch öfter mal im Zoo. Da kennt man irgendwie Fledermäuse, aber dieses einfach diese Lautstärke und diese Aktivität und wie die da umherwuseln in ihren Bäumen, das war total
und nicht gegeneinander fliegen, ne? Das ist das Krasse.
Ja, und auch nicht gegeneinander fliegen und das alles irgendwie knappt und wie koordiniert die sind, also ich fand das faszinierend. Und dort war dann auch, also unser Tourguide, also entweder man hat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber entweder man hat den sehr entspannten Tourguide, der sagt, ja, hier ist alles safe und es passiert schon nichts, oder man hat den super cautious Tourguide, der dann irgendwie einen vor sämtlichen Gefahren warnt, so direkt vor der Tour. Und wir hatten so einen, der war halt nicht so ganz so, also der war eher so diese, na, es hat noch immer gut gegangen, Person, die uns dann beim Betreten der Insel erst erzählt hat, übrigens, auf dieser Insel lebt die schwarze Kobra. Und ich so, also, ist so, okay, gut, ich hoffe, wir werden jetzt nicht alle gleich gebissen. Und er meinte, nein, aber man sieht die halt alle nur so, alle drei Monate ist da mal eine. Ja, und wir liefen los und dann irgendwie wirklich, also wir waren noch 50 Meter gelaufen und da schlängelte 10 Meter von uns diese schwarze Kobra lang. Und das war dann auch ein kurzer Moment, wo ich dann dachte, okay, gut, vielleicht ist doch noch mal dieser Punkt.
Die sehr schnell und sehr aggressiv sein können.
Ja, die sehr schnell und sehr aggressiv sein können. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du wirklich aufpassen, wo du deine Füße irgendwie hinsetzt auf dieser Insel, weil es halt auch Laub war und so weiter. Also wenn es halt ein Stück dann hochging, war Gott sei Dank nichts, außer dass wir uns durch Kühe, die auf diesen Inseln leben und dann halt ins Wasser getrieben werden, schwimmen und auf die nächste Insel gehen, umzufressen. Und die mussten wir uns drumherum schwängeln, aber die waren Gott sei Dank sehr friedlich. Aber das war für mich auch so ein Erlebnis. Also weil ich glaube, ich habe nicht so viele, also ich kenne Gnu-Herden aus der Masai Mara, aber so unfassbar viele Tiere auf einem Haufen, also diese Fledermäuse, es war Wahnsinn. Also ich war wirklich sehr begeistert davon.
Ist ja auch so, man sagt ja auch, die größte Migration der Welt sind Fledermäuse in Zimbabwe. Die größte Biomasse, die dann halt in den Hunderttausenden und Millionen von Tiere, die da unterwegs sind. Und das ist total krass.
Also das war wirklich total eindrücklich.
Was ist eigentlich besser? Der super vorsichtige Guide oder der entspannte Guide, der erst dann was sagt, wenn er eigentlich das Tier gesehen hat?
Also keine Ahnung. Für mich ist immer so ein bisschen, also ich hatte in Kenia mehrere Tourguides und seitdem habe ich große Angst vor Nilpferden. Ich hatte vorher keine Angst vor Nilpferden und jetzt habe ich sie. Also weil natürlich, ne, wenn du als Person so in Deutschland aufwächst, ist so für dich rein von dem, was man so denkt, okay, Löwe, Leopard, sonst irgendwas, vielleicht noch Elefanten, sehr aggressiv. Und dann, als sie uns aufgeblättert haben, wie schnell die Pferde werden können, also ich habe gedacht, also die werden ja so zwischen 35 und 40 km/h können die ja laufen. Sie sind unfassbar aggressiv und dann hat er auch noch gesagt, das war für mich so dann der Moment, wo ich dann dachte, okay, wenn ich ein Nilpferd sehe, ich gehe da nicht dran, dass tatsächlich mehr Menschen sterben von Nilpferdangriffen als überhaupt von Löwenangriffen oder Elefantenangriffen auf dem afrikanischen Kontinent. Bei Weitem. Also das ist jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern das ist unfassbar viel. Und besonders zum Beispiel auch Lake Victoria, die Nilpferde, die schubsen auch gerne mal ein Boot oben, nur kleinere Boote. Wo ich dann auch gedacht habe, also ich weiß nicht, es ist immer, ich glaube, so ein guter Mittelweg. Also wirklich zu sagen, bei Nilpferden finde ich halt das super, super berechtigt. Also auch bei der schwarzen Kobra habe ich dann auch gedacht, naja, also als ich sie dann gegoogelt habe, weil ich und Wildlife, ich bin jetzt nicht ausgebildet da drin und habe halt auch nicht immer alles im Kopf, welches Tier jetzt was ist, habe ich dann auch gedacht, also ein bisschen mehr, wenn die schlecht gewesen sind. Aber also ich glaube, so ein guter Mittelweg zwischen nicht zu doll Panik machen, also meistens sind ja Menschen auch, also zumindest ich bin immer so, wenn ich irgendwo hinkomme und ich kenne mich nicht aus, da bin ich eh vorsichtiger, als ich das wäre, wenn ich zum Beispiel in Deutschland unterwegs bin. Also so dieses, ich habe in meiner Studienstadt in Marburg, ich bin nachts unterwegs gewesen, abends alleine mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas und bin irgendwie noch die 10 Minuten, 15 Minuten nach Hause gefahren, alleine. Und in anderen Ländern habe ich dann zum Beispiel eine Tracking-App auf meinem Handy, dass im Notfall meine Familie darauf zugreifen kann und gucken kann, wo ist das Handy gerade oder beziehungsweise wo ist, haben sie jetzt hin, falls irgendwas ist. Also ich glaube schon, zumindest bei mir ist es so, ich bin eh sehr, sehr vorsichtig und ja, also ich glaube, der Mittelweg ist schon nicht schlecht. Aber also, ja.
Ich finde es interessant. Also ich finde Nilpferde niemals, für alle, die zuhören, niemals zwischen einem Nilpferd und dem Wasser stehen. Dann ist Game Over. Wenn ein Nilpferd auf dem Land und auch im Wasser, aber vor allem auf dem Land, einen großen Bogen drumherum machen. Du hast es gerade gesagt, sie sind wahnsinnig schnell, sie sind wahnsinnig gefährlich, sie haben ein wahnsinniges Temperament. Sie können nicht schwimmen, interessanterweise. Das ist halt auch, die meisten Leute denken, die sehen ja, du hast ja auch gesagt, ne, du kennst vielleicht aus dem Zoo, ne, du siehst sie vielleicht in diesem kleinen Becken hinter einer Glasscheibe, wo du halt ins Wasser sehen kannst und dann siehst du, wie sie halt da so stehen und so weiter. Aber die laufen ja auf dem Untergrund. Die schwimmen ja nicht, die laufen auch im Hintergrund und schubsen sich immer hoch und dann, wenn man das weiß oder dann vielleicht auch mal so das ein oder andere Video sieht, wie so halt ein Nilpferd hinterm Schiff oder hinterm Boot rennt am Ende des Tages. Das ist einfach total irre und faszinierend zugleich. Also das ich ist halt liebe auch, sie, ja. aber ich habe auch wahnsinnige Angst. Genauso wie, also Löwen, pff, Löwen, easy. Leoparden, easy. Nilpferde, Elefanten.
Ja, ja, das ist bei mir auch so. Also das hat sich auch verschoben, ne? Also mit diesem, bevor ich zum Beispiel in Kenia war, war es wirklich Löwe, also alles, was so jagen kann sozusagen, da hatte ich Respekt vor und dann hat es sich komplett gewandelt zu Elefanten, Nilpferde, Büffel, bin ich auch gefährlich. Büffel. Ne, das ist ja auch, kommt ja auch noch dazu, da ist eigentlich eine gute Überleitung, um über den Volcano National Park zu sprechen. Und zwar, das ist so eins der Highlights, was ich auch in Ruanda hatte, also eins auch der Sachen, die ich gesagt habe, das möchte ich gerne machen. Da habe ich mich dazu entschieden, den Mount Bisoke zu besteigen. Das ist ein aktiver Vulkan mit oben einem See im Kegel sozusagen. Und der wirklich, also die Grenze zum Kongo läuft einmal durch den Mount Bisoke durch. Also man kann einmal zum Kongo rüberlinken. Und ungefähr besteigt man den in 6 Stunden, also bei uns pro Tour. Und es sind ungefähr 1000 Höhenmeter. Und das ist halt auch sozusagen der Registrierungspunkt, dass Volcano National Park offen ist. Da gehen auch die Gorilla-Tracks los. Und da hat man dann auch die Option, sogar auf den Mount Bisoke während seiner Tour Gorillas zu sehen. War bei uns nicht der Fall. Wir haben halt nur so eine Stelle gesehen, wo die halt waren. Gestern wahrscheinlich, also an dem Tag, wo wir das gemacht haben. Und es war sehr interessant, weil zum Anfang der Tour, also sehr früh morgens, ich hatte irgendwie gefühlt 3000 Schichten an, weil ich auch leider meine Regenjacke in Dar es Salaam vergessen habe, inklusive meiner Fließjacke. Da hat mich sehr geärgert. Wir sind los und dann ging es erstmal ganz entspannt durch irgendwelche Felder, da gab es cool Knoblauch und Kartoffeln, also wirklich, es war wirklich sehr, sehr viel und auch unterschiedliche Arten von Kartoffeln hat man da gesehen, das war interessant. Und dann ging es zu so einer Mauer, die praktisch sozusagen der Eingang wirklich zu diesem Nationalpark dann war. Und dort standen auf einmal dann 3 bewaffnete Menschen und ich so, okay, die sind bestimmt da, weil wegen den Gorilla, ne? Also, dass die halt, wenn die, wenn dann eine nicht habituierte Gruppe oder keine Ahnung, also ich in meiner Naivität dachte das, stellte sich heraus, wegen den Büffeln in dem National, in diesem Volcano National Park sind unter anderem auch Büffel. Ich wusste nicht, dass, weil das sehr stark bewaldet war und natürlich auch super bergig, also ich habe da nicht an Büffel gedacht, in meiner Naivität, weil ich die immer nur aus so Planen, ne, in Masai Mara oder Savanne halt kenne. Und nee, die waren dort. Und dann haben die halt gesagt, okay, die sind halt einfach sehr aggressiv, dann müssen bewaffnete Menschen dabei sein, für den Fall, dass die halt da irgendwie mal man um eine Ecke kommt und die stehen auf einmal auf dem Weg. Und das ist auch wieder so wie immer, ne? Also ich weiß nicht, ob das auch so geht, aber an jeder Ecke findet man irgendjemand, der aus Deutschland kommt. Auch in dieser Tour war auch jemand, der aus Deutschland kam und der tatsächlich eine Weltreise gerade mit seinem Freund gemacht hat und aber dann alleine unterwegs war. Und wir sind dann halt über so kleine Pfade, es ging eigentlich immer noch steil bergauf und es war super neblig, sehr mystisch auch irgendwie, aber auch super schön, weil dann auch wieder dieses so, man ist im Wald, man sieht auch nochmal, welche Arten von Pflanzen gibt es eigentlich, Moose und so weiter, also ich kann das leider alles nicht bestimmen, aber ich fand es da sehr schön aus. Und dann irgendwann bin ich alleine in der Mitte gelaufen der Gruppe. Also es sind welche vorgelaufen, die einfach viel schneller und viel längere Beine hatten als ich. Und hinter mir waren dann auch noch so ein Teil Menschen, die deutlich langsamer waren als ich. Da war ich zwischendurch, was machst du eigentlich, wenn jetzt ein Büffel um die Ecke kommt? Gott sei Dank ist das nicht passiert, weil ich dann auch schon überlegt habe, wie schnell ich auf den Baum klettern kann und habe dann festgestellt, also so schnell geht das dann auch nicht.
Vor allem sollte man niemals etwas schnell machen.
Ja, eben, genau. Also es ist halt dann auch nicht dieses Unüberlegte und so weiter, ist ja eh nicht gut. Ja, aber also war Gott sei Dank alles in Ordnung und dann sind wir oben angekommen und dann hat es sich tatsächlich ein bisschen aufgeplatzt, sodass man halt den See auch wirklich gut sehen konnte. Und dann haben wir oben was gegessen, also weil das natürlich auch, ich weiß gar nicht, also meine App hatte irgendwie die Kalorienanzahl, die ich halt da verbrannt habe an dem Tag, war echt ordentlich. Also da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du dir dann abends Pasta und eine Vorspeise verdient und eine Nachspeise. Und das war einfach sehr, also ich fand das super eindrücklich, weil das halt nochmal so dieses zu wandern und das Land auch nochmal wandern zu erleben und auch nochmal zu sehen, okay, wie ist eigentlich so Natur an einem Vulkan, was ja auch nochmal ein ganz anderes Habitat einfach ist, aufgrund dieser Struktur, in denen Vulkan halt aufgebaut ist. Und ja, das war für mich auch noch so ein Highlight in Ruanda, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man jetzt sagt, okay, welche Sachen würde ich empfehlen? Also es ist auf jeden Fall der Volcano National Park, Jüngere Ringgewalt, Kibuye oder halt irgendeine andere Stadt am Kibosee und halt in Kigali sich auf jeden Fall aufzuhalten.
Gibt es noch was, also du bist ja von da aus bist ja weiter nach Uganda. Und so rückblickend, gibt es noch etwas, was auf deiner Uganda-Bucketlist steht, wo du sagst, ah, das hätte ich schon noch gerne mir irgendwie angeschaut oder ich habe erst im Nachhinein darüber erfahren, habe jetzt keine Zeit mehr dafür gehabt, was du gerne gesehen hättest?
Für Uganda meinst du jetzt?
Ja.
Also ich habe halt sozusagen den, wenn man Uganda anguckt, ich habe sozusagen den Nordwesten mir nicht angeschaut, sozusagen, wo es halt auch nochmal einen Nationalpark hätte. Aber für mich war auf jeden Fall so die Route, die ich jetzt hatte, wirklich, wirklich gut. Also ich bin in Kigali gestartet, bin dann nach Kenia gefahren. Das ist halt eine Stadt sozusagen, die relativ ideal liegt, um einen Ausflug nach Nyanza zu machen, also um den Königspalast anzuschauen. Nyanza kann man auch als Tagesausflug aus Kigali rausmachen tatsächlich, weil Ruanda einfach sehr klein ist. Dann bin ich in den Kibuye, Jüngere Forest und dann am Ende nach Kibuye und dann nach Musanza. Und das war für mich eigentlich ganz gut. Es gibt auch noch eine Stadt, die das ist praktisch Goma, ist ja sozusagen die Stadt im Kongo, die am Kibosee und direkt an der Grenze zu Ruanda. Und
das da grenzt ja quasi an
genau,
an, ne? Ja.
Genau. Und dann gibt es die Sheni, glaube ich, heißt die Stadt, die ist sozusagen das ruandische Pendant. Also die liegen direkt beieinander, die beiden Städte. Das hätte ich mir eigentlich auch gerne angeschaut, aber im Kongo war es da in dem Moment zu unsicher. Und da wurde die Menschen, die halt aus dem Konfliktgebiet geflohen sind, sind halt alle nach Goma. Und dann wird das in Ruanda an der Grenze, habe ich gedacht, ah, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt die beste Idee, dort direkt an diese Grenzstadt zu fahren. Genau, aber das ist halt auch etwas, da muss man halt immer ein bisschen gucken, ne? Das ist halt auch wieder dieses Thema Sicherheitslage, am besten irgendwie mit den lokalen Menschen, also Locals vor Ort, halt einmal sozusagen, also ich habe aus Sicherheitsgründen halt nicht unbedingt immer erzählt, wo ich als nächstes hinfahre und so weiter, weil ich gedacht habe, manchmal ist das ja auch ein bisschen schwierig, aber da halt einfach auch nochmal in den Hotels zum Beispiel zu fragen, gerade eine Möglichkeit ist. Und zum Beispiel in Hülya, da gab es auch ein Kulturmuseum, was auch ganz interessant war, weil es wird als unter anderem auch als ethnologisches Museum betrachtet. Aber es gibt ja offiziell keine Ethnizität mehr in Ruanda, sondern da ging es dann halt um so Themen wie Spiritualität, Kleidung, Musikinstrumente zum Beispiel. Und das sind auch so Sachen, die ich dann immer versuche auch was von mitzunehmen, weil das ja Sachen sind, die, wenn du jetzt halt reist zum Beispiel und du reist jetzt halt nicht, bist nicht in einer Gastfamilie oder so, wie ich das halt in Kenia hatte, oder du hast jetzt nicht unbedingt direkt Freunde vor Ort, die dir das so vermitteln können. Es ist auch manchmal eine Möglichkeit, halt einfach so ein bisschen tiefer einen Einblick in bestimmte kulturelle Sachen zu bekommen. Neben Büchern. Also ich bin jemand, meine Souvenirs sind entweder Ohrringe oder Bücher. Das ist so das, was ich mir aus anderen Ländern mitbringe, weil ich immer denke über Literatur, über Menschen, die aus dem Land kommen und über bestimmte Sachen schreiben, erfährt man super, super viel über das Land, über bestimmte Glaubenssätze, über Spiritualität, über wie funktionieren Familien und so weiter. Und das ist halt etwas, ich erschließe mir sehr viel Lesen irgendwo dann manchmal. Genau. Und was auch etwas sehr Wichtiges ist und wo ich auch weiß, dass du da, wo ich den richtigen Ansprechpartner dann auch bei dir habe, ist Essen. Und da haben wir ja noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, was so Essen angeht in Ruanda. Und Ruanda ist ein Bananenland, würde ich sagen. Also wirklich sehr, sehr viel Banane und insbesondere auch so Kopfbanane. Süßkartoffel ist ein Thema, Kartoffel generell, Maniok, Bohnen und Mais. Unter anderem auch Ugali, das ist aus Maismehl gemachter, ist ein bisschen wie Fufu, sehr fester.
So Polenta-mäßig, ne?
Papp. Ja, genau, wie Polenta. Gibt es auch sehr weiß, also es ist relativ fest wie so ein Kuchen, wird dann in so Dreiecke geschnitten und man nimmt das mit der Hand, formt sich dann einen Löffel und versucht, das auf den Löffel zu bekommen, sozusagen, was man gerade auf dem Teller hat. Und ich als Vegetarierin hatte dann häufig irgendwie auch Reis oder so, dann halt mit Bohnen und dann eine Kombination aus irgendeinem Gemüse, also auch Kohl zum Beispiel, oder Bohnen mit Soße, die halt meist mit so Tomaten, Zwiebeln gemacht wird. Oder es gibt auch einen Kürbiseintopf, der oft aus Bohnen, mit Bohnen und Mais verfeinert wird. Und es gibt auch tatsächlich auch eine Erdnusssoße. Genau, das ist halt so ein bisschen das, was so generell gegessen wird in Ruanda.
Ich finde, es ist immer so Reis mit Bohnen. Ich fliege jetzt nicht nach Costa Rica. Da gibt es halt auch viel Bananen und Reis mit Bohnen und Bohnen mit Reis.
Ja. Ja.
Das ist manchmal sehr, sehr einseitig, aber es ist auch trotzdem lecker. Also es gibt sehr, sehr viele Variationen, die man mit diesen einfachen Zutaten machen kann. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube oder Spotify, da gibt es ja mittlerweile auch den Videopodcast, oder einfach nur fürs Zuhören, wo auch immer du gerade dabei bist. Ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Tag. Ich hoffe, die Erkältung ist nicht so schlimm, wenn du eine hast. Ich bin am Ende der Erkältungswelle. Ich habe es bald geschafft. Und wenn du magst, dann sehen oder hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder hier im Off the Path Podcast, im Weekly Podcast. Nächste Woche geht es auch wieder sehr, sehr spannend weiter. Und der zweite Teil zu Uganda mit Franziska, der kommt irgendwann später, falls dich das auch interessieren sollte. Abonniere auf jeden Fall gerne den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht haben solltest. Teile ihn mit deinen Freunden, das würde mich wahnsinnig freuen. Hinterlasse eine Bewertung, wo es geht. Das ist immer viel wert. Und ja, bis nächste Woche Dienstag, wenn es hier spannend ins nächste Abenteuer geht. Bis dahin, pass auf dich auf und bis bald.